Hallo und herzlich willkommen zu Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Ich sitze hier wieder digital zusammen mit meinem Podcastpartner Jonas. Hallo Jonas.
Hallo Aaron, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja, ebenso. Wieder über den großen Teich. Nee, stimmt ja gar nicht, großer Teich, ist ja andere Richtung. Über die Gebirge.
Dabei hast du die Anmoderation so richtig smooth und professionell klingen lassen,
ey. Ja, Mann. Total. Ja. Und dann, wo bist du nochmal? Ja.
Ja, du bist in Deutschland, ich bin in Indien und du hattest mir gesagt, du hast ein Zitat mitgebracht heute für den Einstieg.
Gesundheit ist kein Zustand des Körpers, sondern des Geistes.
Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Opener. Ist der auch von jemand Bestimmtem oder ist es eher so ein random?
Oh, das habe ich jetzt nicht fertig recherchiert. Wir hatten einfach für heute keinen so richtig passenden Spruch und dann habe ich einfach mal die Google-Maschine angeschmissen und das war das Erste, was zum Thema Gesundheit kam und ich fand es passend, weil wir heute uns vorher schon ein bisschen ausgetauscht haben und das Thema Gesundheit irgendwie bei uns jedenfalls peripher auf der Agenda steht.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich glaube ich auch direkt mitgehen. Also ich kann auf jeden Fall berichten, wir sind ja immer noch in Indien, Katrin und ich, und das Thema Gesundheit hat in den letzten Tagen bei uns eine ganz, ganz starke Rolle gespielt. Also für uns beide natürlich, aber vor allem für Katrin, weil sie tatsächlich am Samstag, jetzt ist Dienstag, am Samstag hat sie es tatsächlich erwischt. Also es war kurz so ein bisschen flatterig, weil sie hatte Magen-Darm. In Indien ist ja immer noch so ein bisschen nochmal so ein, vielleicht anders aufgeladen als in Deutschland, gell, wenn man dann so Magen-Darm kriegt. Was sind die Dimensionen dann, gell? Wie weit geht sowas, wie lange dauert sowas und natürlich in Bezug auf die Schwangerschaft dann auch, gell? Also war kurz mal für uns beide, also für sie glaube ich vor allem und ich auch als ihr Freund und dann auch ihr Betreuer dann in dem Fall und ihr Essenbringer oder Getränkebringer und auch Medikamentenbringer und überhaupt Bringer für alles Mögliche, war das auf jeden Fall kurz spannend so und auch ein bisschen aufregend. Aber ich kann auch jetzt erstmal so weit kann ich vermelden, Katrin geht es wieder richtig gut. Wir haben heute einen Berg bestiegen, sind durch den indischen Dschungel gestiegen, vorbei an Affen und Wasserfällen.
Ja, dann kann es ihr ja nicht mehr so schlecht gehen. Schön, das freut mich, dass das überstanden scheint.
Ja, voll, ich war überrascht. Also Samstag war das heftig, sie hat den ganzen Tag hier eigentlich nur gelegen und war fix und fertig. Und ich war dann auch hier in einem kleinen Krankenhaus oder vielleicht für indische Verhältnisse, also so ein Krankenstation, so eine für die Bevölkerung hier, wo man auch quasi für umsonst hingehen kann. Und es gibt dann ein Gespräch mit einer Ärztin, mit einem Arzt. Eine Diagnose wird gemacht. In dem Fall habe ich das als Ferndiagnose dann natürlich nur machen können. Ich konnte halt berichten, wie es Katrin geht. Und daraufhin hat die Ärztin mir Medikamente aufgeschrieben, die ich auch bekommen habe dann direkt da. Und das alles für 15 Rupien. Das sind 20 Cent. Also es war wirklich ganz wenig Geld. Und auch ziemlich treffsicher, also ich glaube, mit der Einnahme der Medikation wurde es relativ bald besser. Genau, und jetzt quasi 3 Tage später sind wir heute also wirklich massiv. Also wir wollten eigentlich mit dem Tuk-Tuk, mit diesem typischen indischen Fahrzeug, ja, also dieses Moped mit 3 Rädern sozusagen eigentlich und dem Dach drauf oder wie auch immer man das nennen will, aber dieser Knatterkasten, mit dem wollten wir durch den Dschungel, klingt jetzt vielleicht ein bisschen spektakulärer, es ist also Wald, aber halt schon für mein Gefühl dann Dschungel, gell? Es gibt da Affen, es gibt da Palmen und so und Wasserfälle und wollten wir dann mit dem Tuk-Tuk dann irgendwie hoch und dann ist aber auf halber Strecke das Tuk-Tuk verreckt, weil es einfach zu steil war. Und dann sind wir halt gelaufen und das war gar nicht der Plan. Und Katrin hat das also bravourös gemeistert, ist da echt, also mit vielen Pausen, aber wirklich, und es war also eine Steigung, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es total steil. Und sie ist da durchmarschiert und ja, hat sich, glaube ich, selbst dann auch nochmal zeigen können, dass sie eine ganz schön große Kraft hat.
Wie habt ihr das kommuniziert, dass sie schwanger ist? Also wegen Medikamenten muss man da ja auch vorsichtig sein. Hat sie eigentlich ihren Mutterpass dabei?
Sie hat auf jeden Fall natürlich ganz wichtig, also den Mutterpass digitalisiert. Also sie hat nicht das Original mitgenommen, sondern das kann man ja immer ganz gut, wenn man solche Sachen wie auch sowas wie ein Impfpass, dass man nicht das Original mitnimmt unbedingt, ja, sondern dass man einfach das Ganze abfotografiert, sondern damit man die Dokumente einfach nicht im Original verlieren kann. Das gleiche hat sie mit dem Mutterpass gemacht und in dem Fall war es aber so, dass ich dahin bin und es war zum Glück eine Ärztin, das fand ich irgendwie schon mal ganz cool. Also ich habe mich da irgendwie wohler gefühlt, wenn da in dem Fall dann eine Frau saß und der habe ich natürlich als allererstes gesagt, sie ist schwanger und sie hat die und die Beschwerden und dann hat sie kurz, glaube ich, auch recherchiert. Und dann hat sie uns Medikamente verschrieben, die ich dann auch nochmal mit Katrin später überprüft habe, weil wir ja natürlich im Ausland sind und man nie genau weiß, wo ist man eigentlich genau und wie sind die Leute drauf. Und es gibt ja diese Seite im Netz Embryotox von der Charité. Ja. Embryotox, Charité, das ist ein Riesenportal, wo du alle Medikamente eingeben kannst, so, oder zumindest sehr, sehr viele. Und dann kannst du sehen, ob die quasi schwangerschaftstauglich sind, beziehungsweise in welchen Monaten oder im ersten Trimester, zweites oder drittes Trimester, wann die Medikamente wie verträglich sind oder eben nicht verträglich sind. Und das haben wir gemacht. Ja, sehr gut. Und dann war das klar, okay, das sind also Medikamente, die sind, also war eine gute Einschätzung der Ärztin so. Also nicht, dass ich diese Ärztin jetzt in Frage stellen würde, aber trotzdem, es ist immer nicht schlecht, dass man selber auch nochmal guckt. Also weil, gell, keine Ahnung, ich fühle mich dann besser, vor allen Dingen jetzt im Zuge der Schwangerschaft, dass man da auf gar keinen Fall irgendwas falsch macht oder irgendwas Falsches nimmt.
Ja, wir hatten auch einen kleinen sozusagen gesundheitlichen Aspekt. Im Umfeld meiner Freundin sind Ringelröteln aufgetreten. Oh. Allerdings nicht direkt, sondern die Tochter von einem Kollegen. Und da die jetzt im Zuge eines Projektes irgendwie zusammenarbeiten und die andere Tochter sogar auch noch irgendwie mit involviert ist, war das mal kurz so ein bisschen unsicher, ob Maren da überhaupt teilnehmen kann oder ob sie sich da fernhalten sollte. Und ist dann zur Ärztin gegangen, hat sich Blut abnehmen lassen, um sich auf Antikörper testen zu lassen. Das ist gut ausgegangen. Sie hat Antikörper, also hat sie das wohl in der Kindheit gehabt. Und deswegen ist es jetzt keine Gefahr für das Kind. Für Erwachsene ist das keine schlimme Krankheit, aber für das Ungeborene wäre das ja eine sehr, sehr gefährliche Situation, weil irgendwie die Blutzufuhr zwischen Mutter und Gebärmutter dann angegriffen sein könnte und unterbrochen sein könnte. Deswegen haben wir das dann auch erstmal sehr ernst genommen und waren dann sehr erleichtert, dass der Antikörpertest positiv war, also sprich, dass sie Antikörper hat. Und jetzt sind wir da auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Aber das war mal so kurz, hat das nochmal gezeigt, wie sensibel und also wie sensibel die ganze Situation ist und wie achtsam man sein muss. Maren überlegt jetzt auch, wenn sie mal mit der Bahn fährt, dass sie dann doch Maske trägt, also FFP2-Maske, um ja da einfach nochmal ein bisschen safer zu sein.
Ey, das ist voll krass gerade, Aaron, finde ich, weil das ist auch voll gut, wie du sagst. Und ich meine, es ist gleichzeitig natürlich auch ein extremer Kontrast gerade zwischen euch und uns. Also einfach nur da, wo wir sind gerade, gell? Weil, also das, in dem Moment, wo Katrin einfach gemerkt hat, boah, krass, ihr geht's schlechter, ja? Also so körperlich, sie hat das am Abend vorher schon gemerkt, so irgendwie, boah, irgendwas verändert sich, was ist das jetzt? Und dann am Samstag halt so, boah, krass, übergeben, ja, okay. Und dann war das natürlich, also zum Thema nochmal dein anfängliches Zitat, gell, Gesundheit ist vor allen Dingen, was war mit vor allen Gesundheit des Geistes, gell? Ist nicht die Gesundheit, oder wie war das genau nochmal?
Gesundheit ist kein Zustand des Körpers, sondern des Geistes.
Naja, gell, da kann man jetzt auch drüber streiten. Also in dem Fall war es auf jeden Fall bei uns war es doch deutlich, bei Katrin war es deutlich der Körper, der da auf jeden Fall sich rebelliert hat gegen irgendwas, gell, was er sich eingefangen hat und das loswerden wollte, was ja auch gut ist, dass der Körper dann auch so reagiert, aber natürlich ist es gleichzeitig eine krasse Schwächung für den Körper. Verlierst alle Nährstoffe, gell, und alles und so weiter, kannst nichts mehr aufnehmen. Alles, was du aufnimmst, wird wieder abgegeben direkt. Und das war schon auch in dem Moment für uns beide, also natürlich in Anbetracht dessen, dass du schwanger bist und ein Kind, gell, mit dir trägst, die Frage, oh krass, war das ein Fehler, nach Indien zu reisen? Ist das jetzt unverantwortlich gewesen? Also in so einem Moment, wo halt, gell, wo es kritisch wird, ist das natürlich zumindest eine Frage, die so im Raum lag. Und jetzt berichtest du gerade davon, hey krass, und jetzt habt ihr da gerade Ringelröteln. Das Ringelröteln war auch bei ihr mal ein Thema. Aber sie ist auch dagegen, hat Antikörper, deswegen ist es sozusagen auch erledigt. Aber jetzt sprichst du gerade von Maske und so weiter, gell, und oh krass, noch mehr Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und wir hängen hier im, naja, im müffelnden, riechenden, stinkenden bisweilen, vollgemüllten zum Teil auch, um jetzt mal die ganzen krassen Aspekte so in einem zu nennen, Indien, ja, wo die Kühe und die Affen sind und also du permanent in Kontakt bist mit potenziellen Krankheitserregern. Nicht nur, aber das ist natürlich auch ein Aspekt.
Ja, vielleicht ist es ein Anti-Immunisierungs- oder ein Immunisierungsprojekt, was ihr da gerade durchführt. Danach kann Katrin nichts mehr umwerfen, auf jeden Fall.
Ja, also zum Thema, gell, mentale Stabilisierung ist es schon auch interessant gewesen, weil das war für uns beide auch ein spannender Samstag, gell, weil klar, sie war hier und hat geruht, sie konnte nichts anderes tun, hat bestmöglich sich selbst mit Wasser versorgt und ich bin halt irgendwie draußen rumgelaufen und habe versucht, das zu tun, was ich tun kann. Also Medikamente, gell, okay, Wasser, okay, was empfiehlt die Ärztin, was kann man überhaupt essen, ja, was geht überhaupt, okay, Haferflocken, Bananen, Kokoswasser. Also sozusagen, ich war halt, in dem Fall war ich Krankenpfleger. Und auch in dieser Belastungsprobe für uns als Paar, die wir diese Entscheidung ja gemeinsam getroffen haben, wir fahren, wir fliegen nach Indien. Wir wollen das, wir möchten das machen. Und das an so einem Punkt auch zu schaffen, dann jetzt auch da beieinander zu bleiben, weißt du? Jetzt nicht vielleicht einer, dass einer ausrastet oder die Fassung verliert oder die Stimmung total schlecht wird, sondern trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, und das ist eigentlich echt schön, auch zu lachen. Also trotz dieser Furchtbarkeit von Magen-Darm, das können sicherlich alle Menschen auch nachvollziehen, die das kennen. Das ist ja echt nicht angenehm, dass wir dann immer wieder auch trotzdem so einen kleinen humorvollen Aspekt da auch reingebracht haben. Und heute dann die Abrundung gemeinsam mit diesem Tuk-Tuk da den Berg hoch, das Tuk-Tuk verreckt und Katrin mobilisiert ihre gesamte Power als, ja, als werdende Mutter und ja, und macht diesen krassen Berg da hoch. Und dann, ja, sind wir da im Wald und haben dann da noch so einen Wasserfall gefunden und dann da ausgeruht und danach sind wir wieder zurückgelaufen und ich bin jetzt total fertig. Also, gell, und ich, aber
Und
sie,
Katrin ist fit.
ja, sie ist einfach wirklich, sie ist wieder voll da. Also ist ja auch toll, sowas zu überstehen, weißt du?
Ja, das höre ich sehr gerne, sehr schön. Ich habe noch einen weiteren Gesundheitsaspekt, wo vielleicht dieser Spruch, Gesundheit ist kein Zustand des Körpers und des Geistes, ein bisschen besser passt als jetzt bei einer Magen-Darm-Infektion. Und das ist das Thema Rauchen,
Okay,
beziehungsweise
Neues von der Raucherfront.
die Sucht, genau, Neues von der Raucherfront. Also ich habe den Absprung ja wirklich nicht wirklich geschafft. Und es gibt dann so Tage, vor allem wenn an den Wochenenden, wenn Maren und ich eben viel zu zweit sind, dass ich mich dann mit Nikotinkaugummis so ein bisschen überbrücke und eigentlich die ganze Zeit mit diesem schlechten Gewissen rumlaufe, beziehungsweise mit diesem Vorhaben, ich möchte nicht rauchen, wenn unser Kind auf der Welt ist. Und das so als ganz klarer Wunsch und auf der anderen Seite eben dann so diese ja, geistige Schwäche, ich weiß nicht, wie ich es anders irgendwie formulieren soll, dass ich es einfach aktuell nicht hinbekomme und starte jetzt einen Versuch, das ist dann wirklich ein Experiment. Nächsten Montag, kommenden Montag, habe ich eine Hypnosesitzung zur Rauchentwöhnung
Wow.
und bin da auch sehr gespannt. Also ich habe mit Hypnose noch keine Erfahrung, aber im Zuge von Therapien auch schon so, ja, so Geistreisen, Achtsamkeitsübungen, in denen du sozusagen in deinen Körper reinhorchst und nach Anleitung durch deinen Körper durchwanderst und solche Sachen. Und dafür war ich eigentlich immer sehr empfänglich. Deswegen glaube ich, dass das mit mir funktionieren kann. Welche Technik der jetzt anwendet, weiß ich nicht. Und wie das sein wird, weiß ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt darauf, also ob das bei mir anschlagen kann. Das ist jetzt auch eine Investition, das ist nicht ganz günstig. Ich habe bei der Krankenkasse noch nicht nachgefragt, ob es da vielleicht irgendwie eine Rückerstattung geben könnte. Aber ja, ich sehe das jetzt gerade so als nicht letzte Möglichkeit, aber jedenfalls als eine Möglichkeit irgendwie ans Mindset. Den Begriff hatten wir ja schon mal in einer unserer vorherigen Folgen häufig genannt, das Mindset umzuprogrammieren, dass mir dieser Absprung hoffentlich leichter fällt oder. Also überhaupt mir jetzt gerade in meiner aktuellen Situation mit vielen Stressmomenten, ja, ich die entsprechenden gedanklichen Weichen stellen kann, um das
Ja.
Rauchen hinter mir zu lassen. Da werde ich dann das nächste Mal berichten können, wie denn diese Sitzung war.
Ja.
Er kostet 120 € eine Stunde und
Ja.
ja, das investiere ich jetzt, um erstmal für mich herauszufinden, ob das für mich ein gangbarer Weg sein kann.
Boah, krass. Also finde ich jetzt total interessant. Wie bist du darauf gekommen? Wo kommt das jetzt her gerade auf einmal?
Auch das ist eine schöne Geschichte. Das ist der im Prinzip ehemalige Frauenarzt von Maren.
Was wäre die Welt ohne FrauenärztInnen?
Ja, auf jeden Fall. Das scheint so sein Nebenerwerb zu sein, diese Hypnosetherapie. Jetzt nicht nur für Rauchentwöhnung, sondern auch für andere, ja, Therapien. Und sie hat mir schon vor, ja, bestimmt 1,5 Jahren oder so einen Flyer mitgebracht zu dieser Hypnosetherapie. Und vor 1, 2 Wochen kam das dann irgendwie nochmal auf den Tisch. Also sie ist bei ihm gar nicht mehr, also ist nicht mehr ihr Frauenarzt, weil das terminlich, als wir diese Schwangerschaftsfeststellung machen wollten, bei ihm viel länger gedauert hätte, als dann bei der wir jetzt sind. Und deswegen sind wir dann bei der unserer jetzigen Frauenärztin sozusagen gelandet. Ja, deswegen partizipiert er trotzdem irgendwie noch davon, dass ich da zumindest erstmal eine Sitzung bei ihm mache. Wie gesagt, ich werde berichten, ich bin sehr gespannt. Aber das ist so ein Thema, was mich einfach nicht loslässt und was ich jetzt nochmal ernsthaft oder noch ernsthafter angehen muss und möchte.
Boah, faszinierend, Aaron. Also, nee, ich denke an dich. Also, ich finde das stark, dass du das probierst. Also, was immer, wo immer das hin jetzt auch hinführt, aber den Versuch, das auch mal von so einer Seite anzugehen, ja, ich bin bei dir, Freund.
Dankeschön. Ja, dass das so eine, um das nochmal zu sagen, also ich habe ja so meine Erfahrungen auch mit Süchten und diese Nikotinsucht oder vielleicht ist es auch die, nicht nur das Nikotin, sondern dieser Vorgang, eine Zigarette zu rauchen, wie tief verankert das in der Psyche ist und wie sich der Geist mit den unglaublichsten Tricks wehrt dagegen, das Rauchen aufzugeben. Also mittlerweile erlaubt er mir diese ein, zwei Tage, also mein Geist, mit sozusagen immer wieder diesem Hinweis, in so und so vielen Stunden hast du diesen Weg vor dir und dann wirst du wieder eine rauchen. Das wird dir gut tun. So, das sind ja nicht mal, ich habe nicht mal das Gefühl, das sind meine Gedanken, sondern das ist so ein kleines Wesen, was da in meinem Kopf sitzt und die ganze Zeit grinsend manipuliert und mich weiter auf diesem Weg hält. Diesem ungesunden Weg.
Und ich meine, da sind wir ja doch auch wieder bei dem Satz, gell, mit also sozusagen Gesundheit, gell, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit und wirkliche Gesundheit ist eigentlich eine geistige Gesundheit, hängt da ja auch stark mit zusammen. Also wie stark ist dein Geist eigentlich, gell, manipuliert oder manipuliert dich oder was auch immer oder fährt ein Film, dass du permanent glaubst, du musst eine Zigarette rauchen. Also es gibt sicherlich eine körperliche Abhängigkeit, aber wir sind uns wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, beide einig, dass es auch mental beim Rauchen eine krasse Rolle spielt, gell, dieses, wie auch immer, dieser Film, der dir sagt, das ist eine Pause, das ist eine Entspannung. Also es ist ja ganz oft so, ich bin ja auch starker Raucher gewesen. Und wenn du jetzt gleich die Kippe rauchst, das sind dann deine 5 Minuten Freiheit, dann kannst du durchatmen, gell? Also sozusagen, und das ist ja, also ja, was ist das? Das ist ja irgendwie ein falscher Film. Das entspricht ja keinen Tatsachen. Und trotzdem ist er so stark.
Ja. Ja, das Körperliche, ich meine, ich habe ja Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres schon 2 Wochen nicht geraucht und das Körperliche, das war relativ schnell durch. Und als ich dann wieder in einen bestimmten Alltag reingeraten bin, hat sich das dann sukzessive wieder aufgebaut. Auch erstmal langsam, aber es hat sich dann wieder aufgebaut und jetzt bin ich wieder in so einem, fast wieder in einem ähnlichen Modus wie zur Hochrauchphase davor. Das ist nur die psychische Abhängigkeit. Also ich glaube 48 Stunden, bis das Nikotin komplett raus ist, dann ist das Körperliche eigentlich erledigt. Aber diese psychische Abhängigkeit, ja, die ist echt heftig und heftiger, als ich es von allen anderen Sachen kenne. Und ja, und ich meine, ich rauche seit sehr, sehr vielen Jahren. 28, meine ich, wenn ich jetzt richtig rechne. Jetzt wird es aber auch wirklich langsam Zeit, auch unabhängig jetzt von dem anstehenden Nachwuchs, sondern einfach auch von der ganzen körperlichen Konstitution, ist das jetzt angebracht, das endlich hinter mir zu lassen.
Ja, Mann. Ich wollte kurz übrigens mal vermelden, weil meine akustische Situation hat sich von ein paar Minuten hier verändert. Man hört so ein komisches Brummen. Und ich vermute, dass das der Ventilator ist in einem der Nebenzimmer in diesem Hostel hier.
Ja.
Also nur, dass das sozusagen, gell, als vielleicht als Benennung dessen, was hier gerade sich akustisch verändert hat. Weil es ist im Vergleich zur letzten Sitzung ist es stiller hier, habe ich das Gefühl. Und zwar, weil heute hier so ein Feiertag ist, weil irgendein Präsident hier vorbeikommt gerade oder vorbeigekommen ist. In Indien sind gerade Wahlen, also die 6 Wochen lang wählt Indien jetzt. Das sind die längsten demokratischen Wahlen der Welt, weil Indien so groß ist.
Weißt du irgendwas über die politischen Verhältnisse bei dir da vor Ort?
Ja, also ich weiß zumindest, dass jetzt gerade, also vor ein paar Tagen war der Wahlbeginn. Wir sind ja hier in dem Bundesstaat Uttarakhand. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche, aber ich bin immer noch nicht gut in dem Kram, aber auf jeden Fall sind wir ja hier im Norden, nordöstlich von Delhi und Uttarakhand, sage ich jetzt einfach mal, ist einer der ersten Bundesstaaten, die wählen. Und Heute ist, glaube ich, also irgendeiner, jedenfalls der Hostelmanager, meinte, dass der Präsident heute hier an der Nebenbrücke irgendwie ist. Deswegen haben alle Läden heute viel früher zugemacht. Und die ganze Stadt ist irgendwie viel stiller. Man hört jetzt auch, die Affen haben, glaube ich, auch kapiert, dass der Präsident kommt. Also man, weil gestern Nacht sind die Affen so derbe ausgerastet, das kannst du dir nicht vorstellen. Also so übel, die haben hier, also man hat das Gefühl gehabt, die schlitzen sich gegenseitig auf. Also sie sind über diese Metalldächer gerannt. Erstens ist das super laut. Und da haben die so geschrien und das hat die Hunde irgendwie auch aggressiv gemacht. Dann sind die Hunde ausgerastet und haben die ganze Nacht so derbe gebellt. Also die Affen rasten aus, dann rasten die Hunde aus, dann rasten irgendwelche Autofahrer aus oder Tuk-Tuk-Fahrer, die glauben, sie müssten einfach die ganze Nacht hupen. Man versteht es nicht wirklich. Und deswegen ist es heute halt super angenehm still. Jetzt ist auch noch der Präsident gekommen. Bis auf dieses... Ja, der Ventilator quasi, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und was die politischen Dinge angeht, das ist ja, sieht, glaube ich, relativ klar und deutlich danach aus, was man in den Medien liest, dass die Partei von dem jetzigen Ministerpräsidenten Narendra Modi, dass die auch wieder das Rennen machen, so eine, aber bevor wir jetzt politisch werden, ganz gefährlich, ist es auf jeden Fall, die sind stark dabei und die sind ja auch jetzt gerade an der Macht und die Opposition hat, glaube ich, nicht so wirklich eine Schnitte. Also die politischen Verhältnisse werden in Indien wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit so bleiben, wie sie sind, beziehungsweise auch noch stärker werden in der Richtung, in der sie sozusagen laufen. Aber man sieht überall hier gerade die Fahnen der BJP, heißt die Partei, glaube ich, der Partei von Narendra Modi. Man hat auch immer wieder so Wahlfahrzeuge hier gesehen und gehört, vor allem wahnsinnig laut, mit so PAs, die alle viel zu krass übersteuert sind. Also in Indien ist es so, hat man so das Gefühl, es ist so ein Trend, dass man halt Musikanlagen immer viel zu laut aufdreht, dass es so eine leichte Verzerrung gibt. Also auch abends hier am Ganges gibt es ja sozusagen, das habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt, das Arti-Ritual, wo mit Feuer und mit Gesang wird so ein religiöses Ritual zu Ehren des Flusses Ganges gefeiert. Und das auch immer mit so Musikanlagen, die alle einen Tick zu laut sind. Und dann immer Mikrofonen sind dann da so Priester, die dann da so Dinge sagen auf Hindi. Und es ist immer ein Tick zu laut. Aber Indien ist sowieso dauernd eigentlich immer zu laut. Und jetzt ist es ja gerade so, habe ich gehört, dass unser Neugeborenes genau in dieser 19. Woche, 20. Woche, 19. Woche, das Hören ausbildet.
Nee, es ist früher, das hört schon. Aber gut, vielleicht jetzt noch mehr, klar.
Noch mehr irgendwie so, dass auch das Ohr jetzt, das Ohrknöchelchen, habe ich, glaube ich, immer gelesen, dass da jetzt auch das, also das gerade Hören ist auf jeden Fall eins der Themen, neben dem Sinne, also Tastsinn und so weiter. Wahrscheinlich, also so, jedenfalls habe ich dann nur gedacht, ja, also unser Kind wird auf jeden Fall auch einen Teil, glaube ich, dieser indischen Beschallung wahrnehmen.
Boah, das wird ja ein Kulturschock, wenn ihr dann wieder in eurem beschaulichen Heimatort seid, in dem ruhigen Haus.
Jetzt hat's aufgehört.
Ja, perfekt. Also ich kriege das hier gar nicht über weil ich ja nicht deine Originaltonspur höre, sondern dich nur über Zoom. Da kriege ich die Nebengeräusche, außer das Hupen, eigentlich gar nicht mit. Und vorhin hat ein Hund gebellt. Aber es kann auch sein, dass der bei mir gebellt hat, weil hier ist auch dauernd so ein aggressiver Hund irgendwie auf der Straße unterwegs.
Also hier ist es krass, Aaron, weil hier sind halt eigentlich, im Vergleich zu Deutschland, in Deutschland sind Hunde immer angeleint und wenn sie nicht angeleint sind, kriegen wir schnell ein Stressgefühl, gell? Weil wir denken, warum ist der Hund nicht angeleint? In Indien ist es der absolute Gegenkontrast. In Indien sind Hunde nie angeleint, weil sie alle wild und frei sind. Und wenn ein Hund angeleint ist, denkt man so, warum ist der Hund angeleint? Also weil das ist ja, die Inder, die einen angeleinten Hund haben, sind Leute meistens, ist es dann so ein Statussymbol oder ist es irgendwie irgendwas Besonderes? Aber die meisten Hunde sind alle frei und leben hier, genau wie die Kühe, alle auf der Straße. Und die sind tagsüber super chillig, super charming, total nett. Manchmal kommen sie einem ein bisschen nah, aber nie mit Beißen oder sowas, sondern, also habe ich zumindest nicht erlebt, sondern eher mit so Kuscheln oder halt mal vorbeigucken. Aber nachts hat man das Gefühl, geht es unter den Hunden so, mit den verschiedenen Stämmen und Clans, da wird Territorium verteidigt und da wird richtig krass gebellt.
Ja, muss man mögen, ne?
Oder auch nicht. Aber nochmal ganz kurz den Schwenker eigentlich jetzt hier von, ich wollte noch was zur mentalen Gesundheit sagen, weil du jetzt von Hypnose sprichst. Hypnobirthing, schon mal gehört?
Nein.
Ah, interessant. Komme ich gleich zu. Ich wollte gerade noch sagen zum Thema, also weil Hypnose, Hypnobirthing, weil du gerade, also zum Thema mental, ist ja ein wichtiger Punkt. Also auch, ich glaube auch, dass dieser Samstag, gell, mit meiner Freundin und mir, dass das sozusagen, Ein ganz entscheidender Punkt war schon, dass wir beieinander geblieben sind. Was ich ja schon angedeutet habe, gell? Und auch, also für mich war es ganz klar, ich bin einfach die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen. Also ich habe mich dann auch einfach am Fußende hingelegt und habe gemerkt, krass, Jonas, bleib einfach in ihrer Nähe. Egal was ist, weil sonst fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich kann sofort irgendwie ihr nur signalisieren, ich bin da. Und ich glaube, dass wir waren sehr, sehr nah, also sozusagen mental beieinander in dieser Kotzzeit, sage ich mal. Ja? Und das war, ich glaube, für uns beide einfach auch schön, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es war schön zu merken, in dieser fernen Indienreise, in diesem kleinen Hostelzimmer, dass wir das gemeinsam durchstehen.
Ja. Was war jetzt das mit dem Hypnobirth?
Das Hypnobirthing da kam ich durch eine unserer Hebammen, die hat das zum ersten Mal erwähnt und hat mir so einen Podcast empfohlen auch dazu. Hypnobirthing ist, soweit ich das bisher erfassen konnte, eine Art von Technik für Frauen. Also kann man auch als Paar, glaube ich, gemeinsam erleben, aber es geht vor allem darum, dass die Frau, die werdende Mutter, sich Techniken aneignet, über es ist quasi fast Selbsthypnose und Meditation, Atmung, um sich selbst eigentlich auf die Schwangerschaft, auf die Geburt vorzubereiten und sich zu entspannen und sich eigentlich selbst, so habe ich es verstanden, positiv zu konditionieren, dass sie die Angst verliert. Und das ist wohl ganz stark. Also der Effekt ist, also was ich darüber gelesen habe, ist, dass dadurch Geburten möglich sind, die jetzt auch nicht komplikationslos sein müssen, aber die zum Teil sehr, sehr schön und sehr, sehr entspannt vonstatten gehen können.
Hast du das Katrin schon erzählt?
Habe ich Katrin schon erzählt? Und sie hat auch schon im Geburtshaus Bonn, wo, also hat sie recherchiert zum Beispiel, Geburtshaus Bonn bietet Kurse an zum Hypnobirthing. Sind, glaube ich, 3 Tage, wo man bestimmte Dinge lernen kann, um, genau, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich werde das mal weitertragen. Das hört sich interessant an. Macht ja auch manchmal so Yoga-Übungen. Ich meine, jetzt wird es halt so langsam, dass so gewisse Bewegungsabläufe einfach so nicht mehr möglich sind, wie sie vorher waren. Der Bauch ist jetzt schon im unteren Bereich schon sehr, sehr hart und es ist auch schon Bäuchlein einfach da. Wir sind jetzt in der, ja, 19., 18. Woche. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, genau in welcher Woche wir sind, 17., 18. oder 19. Woche. Das, was ich mal vor vielen Folgen, ich glaube in der ersten Folge erzählt habe, wie ich mich manchmal fühle mit meinem dicken Bauch sozusagen, dass ich mir irgendwie vom Bett rollen muss. Das fängt jetzt so langsam bei ihr auch an. Dass so
Ja.
der Körper einfach da ein bisschen anders funktioniert und sich so verändert, wie sie es halt einfach nicht gewohnt ist. Also sie ist eigentlich sehr agil immer und ein bisschen flippig und da muss sie sich jetzt auch ein bisschen umstellen und da könnte sowas vielleicht helfen. Und aber jetzt reden wir wieder sozusagen darüber, was die Frauen und die Mütter machen sollen. Ich werde das mal ansprechen und berichten, wie Maren reagiert darauf. Wo du gerade das Geburtshaus angesprochen hast, wir haben uns jetzt übrigens ein kleines Update auch für ein Geburtshaus entschieden. Das ist jetzt auch durch, wir haben den Platz bekommen und das ist jetzt alles endlich so weit organisiert, dass wir da jetzt wissen, wie der Fahrplan der nächsten Monate aussieht. Ja, wir werden dann in einem Geburtshaus entbinden.
Boah, wie schön, ey, das freut mich voll. Also, dass das jetzt bestätigt wurde, eure Bewerbung sozusagen, oder eure Anmeldung und dass ihr auch eine Entscheidung getroffen habt. Also, dass ihr jetzt also nicht in den Kreissaal gehen wollt und zu Hause war eh klar, dass es das nicht so richtig gut ist von der Grundsituation sozusagen. Und dass ihr jetzt in einem Geburtshaus einen Platz gefunden habt.
Genau, ich habe letzte Woche erzählt, dass irgendwie keine Rückmeldung kam. Die Hebamme war im Urlaub tatsächlich und hatte uns aber nicht vergessen und hat sich dann auch zurückgemeldet und uns bestätigt. Bei der Frauenärztin haben wir das dann auch angesprochen und auch angesprochen, dass wir vereinzelt Untersuchungen dann auch gerne dort machen würden, weil die das auch gerne machen würden. Das wurde jetzt nicht mit Applaus angenommen, aber ist natürlich unsere Entscheidung. Das Wichtige ist immer wieder beim Thema, wie dieses ganze System funktioniert, dass wir zweimal im Quartal auf jeden Fall zur Frauenärztin müssen, damit die uns überhaupt abrechnen kann. Da sind wir wieder bei diesen Abrechnungsmodellen und ähnlich ist es ja bei den Hebammen. Die machen dann eben keine Untersuchung, sondern da macht man halt ein Gespräch, damit die halt was abrechnen können. Dass man so seine Lücken im System irgendwie finden muss, sodass alle irgendwie damit gut klarkommen und wir uns aber trotzdem gut betreut fühlen und die Form der Geburt bekommen, die wir uns oder die uns ermöglicht wird, die wir uns auch vorstellen.
Also klar, das hatten wir ja schon mal kurz angeschnitten, das Thema Frauenärztinnen und Hebammen und gell, wo man wann hingeht und wer wie abrechnet. Aber die Hebammen untersuchen schon. Also, weil das klingt immer so, mit den Hebammen würde man nur reden. Gell? Also, unsere Hebammentermine waren jetzt klar. Wir haben erstmal die Kennenlerntermine gehabt, da haben wir einfach geredet. Und die letzten zwei Termine mit den Hebammen waren ganz klare Untersuchungen. Da wurde Urin abgegeben. Da hat die Hebamme auch ganz klar zum ersten Mal durfte ich beim letzten Mal war das auch voll spannend, weil da hat die Hebamme dann mich auch gefragt, möchtest du mal die Gebärmutter ertasten? Also es war wirklich so, sie hat also wirklich auch einfach, sie hat ertastet, also beide Hebammen bei beiden Terminen und haben sozusagen aufgrund ihres Tastens und ihrer Expertise sozusagen rausfinden können, gell, ob alles gut ist, ob das sitzt, wo das ist, wie groß, keine Ahnung. Also es war wirklich zum ersten Mal auch, dass so eine Art von Kontakt war, wo ich dachte, oh, wie toll, jetzt fasst diese Hebamme da mal hin und ich durfte dann auch mal da so hinfassen und mit dem Einverständnis meiner Lebenspartnerin. Und dann hat sie auch dieses Herztongerät da angelegt, dann hat sie die Herztöne gehört, dann ging es darum, also weißt du, diese Standard, wie Gewicht und so weiter, also es waren schon, und die guckt auch immer genau in den Mutterpass rein und ist sogar genauer als die Frauenärztin zum Teil, muss ich sagen. Also gell, weil die hat dann echt gefragt, warum steht der Eisenwert da noch nicht drin? Könnt ihr da nochmal gucken? Könnt ihr das nachtragen? Wurde diese Untersuchung gemacht? Warum wurde die noch nicht gemacht? Ist es ein Fehler? Also ja, ich muss sagen, also ich finde eigentlich die Ergänzung, weil klar, bei der Frauenärztin ist dann Ultraschall und so weiter, das macht jetzt die Hebamme nicht. Finde ich das. Und Blutwerte waren auch bei der Frauenärztin und so weiter. Also ich finde dieses Pendeln eigentlich ganz cool. Also.
Hatte Katrin schon den Termin, wo sie nüchtern erscheinen muss?
Nüchtern?
Nüchtern. Also ohne
Ja,
Essen
schon klar.
vorher, ohne. Also
Aber für was?
ja, für eine spezielle Untersuchung. Ich habe es jetzt leider nicht genau auf dem Schirm, was da gemacht wird, aber das ist jetzt bei uns ist das der übernächste Termin. Der nächste
Bei den
ist.
Hebammen oder bei der Hebamme oder bei der
Na,
Frauenärztin?
das haben wir noch nicht geklärt, weil die Hebammen müssen das halt können. Also.
Ah.
Deswegen, das war noch nicht ganz klar. Das muss jetzt noch geklärt werden.
Ich glaube, das hatte sie noch nicht. Aber es könnte sein, dass das bald kommt und dass das möglicherweise mit dem Zucker zu tun hat. Weil es wird so eine große Zuckeruntersuchung gemacht, wo man sich auch also wo es darum geht, einfach, wie ist der Blutzucker und so weiter, weil das eben ein entscheidender Faktor ist für das Ungeborene, für den Säugling, für das Baby, dass eben die Zuckerwerte der Frau, der Mama, dass die eben einen starken Einfluss haben können und auch einen sehr negativen Einfluss haben können, wenn sie nicht stimmig sind, wenn sie zu hoch sind zum Beispiel, glaube ich, oder wenn sie zu niedrig sind.
Ja, doch, genau, das ist der Zuckertest, richtig. Das war der Begriff, der mir gefehlt hat.
Der kommt noch. Also das steht für uns an. Wir haben ja am 6. Mai den nächsten Frauenarzttermin. Da ist dann der zweite Ultraschalltest. Da wird ja dann, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dann Geschlecht und eben verschiedene Untersuchungen. Und dann, jetzt hält mir gerade Katrin so ein Handy entgegen und ich muss gerade lesen, was da drauf steht. Frauenärzte über Blut oder ich messe selbst. Ach so, genau. Dieser Zuckertest funktioniert so, dass die Frauenärztin oder die Hebamme das über das Blut misst oder man das selbst tut. Man kann es auch selbst tun.
Ja, das ist ja sowieso der Punkt, man ist ja zu nichts verpflichtet. Man kann ja auch komplett alleine bleiben und dann geht man zur Geburt einfach oder macht es zu Hause, kann alles alleine machen. Aber wir schätzen auch, dass die Hebammen das machen können, also im Geburtshaus. Aber das müssen wir halt vorher noch abklären, sonst müssen wir halt dafür auch dann zur Frauenärztin. Und ansonsten machen wir halt sozusagen das Minimum bei der Frauenärztin und den Rest dann im Geburtshaus. So ist jetzt der Plan.
Ja. Aber voll schön, das sind ja dann eigentlich dann, also ich meine, das ist ja, oh, krass, das wird so aufregend auch. Und ey, ich meine, also es ist ja dann haben wir ja beide, also gehen wir ja zusammen auf eine Art, gehen wir durch diesen Prozess eben nicht in einem, also nicht, zumindest nicht die erste Wahl, ist nicht der Kreißsaal, ist nicht das Krankenhaus, sondern es ist eine Hausgeburt. Das ist ja bei euch auch eine Hausgeburt. Das ist jetzt nicht die private Hausgeburt, das ist eben die Hausgeburt im Geburtshaus. Und bei uns ist der Wunsch, das eben zu Hause zu tun. Wir würden auch ins Geburtshaus gehen. Bei uns ist ja der Fall, dass das Geburtshaus aber noch nicht rechtzeitig aufmachen wird, das für uns in Frage kommen würde. Und also finde ich irgendwie voll spannend, auch dass jetzt ihr euch da so ausrichtet, dass wir dann auch da sehr ähnlich irgendwie so ja, durch bestimmte Dinge eben auch durchgehen werden.
Für mich war einfach wichtig, dass das Haus, in dem das Kind geboren wird, einen Turm hat. Und das ist jetzt gegeben.
Nochmal?
Das Haus, in dem unser Kind geboren wird, soll einen Turm haben.
Okay, dafür brauche ich jetzt ein Flugzeug.
Mit einer Wendeltreppe aus Stein.
Also dafür brauche ich jetzt ein Flugzeug, Aaron. Ab und zu müssen wir die Dinger auch fliegen lassen. Papas im Anflug. Indien, Germany.
Jawohl, ist abgefahren.
so mit einer Wendeltreppe.
Ja, es ist ein ganz altes Gebäude, eine ehemalige eine Art Stadtschloss. Ja, da ist das Geburtshaus drin. Das ist sehr schön. Deswegen, da haben wir uns auch sehr wohl gefühlt direkt, irgendwie, dieses alte Gemäuer.
Wow. Jetzt werde ich ein bisschen kommt jetzt, ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist. Also so, keine Ahnung, aber es ist.
Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss sich halt leider entscheiden, weil man kann es ja nur einmal gebären.
Ja.
Jonas, du wolltest doch noch.
Das jetzt.
Du wolltest doch noch von letzter Woche die Geschichte mit dem tschechischen Pärchen erzählen.
Ja, krass, genau. Also interessant, ich habe die wieder getroffen. Ich habe die mehrmals jetzt getroffen hier. Man trifft sich in Rishikesh, kann man sich eben auch dauernd über den Weg laufen. So groß ist es hier nicht. Und jetzt habe ich mittlerweile, habe ich auch mit denen mal ein bisschen gequatscht und festgestellt, es sind keine Tschechen, es sind Spanier. Also es ist ein spanisches Paar, ein spanisches Ehepaar und sie heißt Adriana, er heißt Jorge und die Tochter heißt Jade oder auch Jade.
Oh, schön.
Genau. Und das war total schön, mit denen zu quatschen. Die sprechen nicht so gut Englisch, was mich noch mehr beeindruckt hat, weil sie eben also so relativ gebrochenes Englisch nur sprechen, aber in dem Gespräch kam raus, dass sie halt eigentlich permanent reisen, dass Indien für sie eigentlich nur so ein, also ein Stopp auf der Landkarte ist und dass sie eigentlich mit ihrer Tochter, die jetzt 3,5 ist, ich glaube reisen, wenn ich sie richtig verstanden habe, seit die 6 Monate alt ist. Also immer wieder mit Unterbrechung, immer wieder kommen sie nach Spanien zurück. Er ist Krankenpfleger und arbeitet relativ flexibel, immer wenn er in Spanien ist, mal 6 Monate, mal 3 Monate und dann gehen sie wieder auf Reisen. Und die Mutter ist Weddingplanerin, also Hochzeitsplanerin, spezialisiert auf Südostasien und kann alles vom Laptop aus machen. Das heißt, das ist so deren deren Modell. Gell? Sie kann eben, sie ist so eine Art, wie sagt man, Digital Nomad, digitaler Nomade, kann das Geld am Computer verdienen und er arbeitet eben dann immer wieder, wenn sie in Spanien sind. Und genau, und die sind mit der kleinen Tochter halt schon in, weiß ich nicht, in Malaysia, in Thailand, in Vietnam, in Laos, jetzt in Indien. Ich glaube, 3-4 Monate sind sie in Spanien im Jahr und den Rest sind sie einfach am Reisen tatsächlich. Und sie haben das sofort bestätigt, was ich ja beim letzten Mal auch so gesagt habe, was ich glaube, was das Wichtigste ist, wenn man mit einem kleinen Kind reisen will, dann ist das Wichtigste die Verbindung von Mutter und Vater. Also, das Team, dass das steht. Und das haben die beiden halt auch sofort gesagt. Ich habe ihn gefragt, was er glaubt, das Wichtigste ist, und er meinte, dass er und seine Frau, dass sie ein gutes Team sind. Und die sind jetzt seit 15 Jahren zusammen. Ich glaube, seit 9 Jahren verheiratet. Und du merkst das dem Kind einfach an. Also das Kind das hat so eine gute Ausstrahlung. Es ist so, also ich habe die ja so ein bisschen beobachtet, weil natürlich auch aus Studienzwecken. Ja, also wie verhalten sich Kinder von europäischen Pärchen im Ausland, Kleinkinder? Und wie du siehst, wie die mit anderen Kindern, gell, wie die sofort mit denen matcht, wie die spielt, wie die aber auch selbstbewusst mit ihren Eltern diskutiert und, gell, und die das gemeinsam dann besprechen, wie der Abend verläuft und so. Und ja, und die haben halt erzählt, die hat mit Kindern in Malaysia gespielt, Kindern in Laos, Kindern in Vietnam. Also die muss mit so vielen Kindern schon gespielt haben, mit 3,5 Jahren und hat so eine gute Ausstrahlung. Letztens hat sie wohl zu den beiden gesagt, dass sie in die Schule möchte.
Mit 3,5?
Ja, das hat sie wohl bei ihrer Cousine oder bei ihrem Cousin, hat sie das so ein bisschen mitbekommen, was Schule bedeutet. Und das ist natürlich dann das nächste Thema. Gell? Was ist, wenn die Schule anfängt? Was ist, wenn die Schulpflicht beginnt? Auch da gibt es ja Modelle, aber ja, mich hat das sehr inspiriert, weil ich die Ausstrahlung von den beiden total, von den dreien, wie die miteinander, wie die sich durch die Stadt bewegen, wie die auf ihr Kind achten, aber auch immer das Gefühl, das finde ich so toll, du siehst immer, wie die Eltern, vielleicht habe ich das beim letzten Mal auch schon erzählt, dass die so eine Aufmerksamkeit haben und trotzdem ihr Kind total lassen.
Also genau. Ist das für dich so eine Art Wunschkonstrukt oder muss ja kein Wunsch sein, aber irgendwie ja, Sehnsuchtskonstrukt so ein bisschen, wenn das funktionieren kann?
Ich meine, weißt du, ich habe natürlich auch gemerkt, auch in dem Gespräch dann, so sind wir nicht. Also meine Freundin und ich, wir sind nicht diese zwei Spanier. Wir sind beide keine Weltreisenden. Also wir sind so nicht groß geworden. Wir haben das so auch nie gelebt, gell, dass man sozusagen immer unterwegs ist, dass man die Welt durchkreuzt, durchfliegt und das sogar mit mäßigstem Englisch. Das fand ich so toll bei den beiden. Die waren so entspannt und du denkst, ey, du musst noch nicht mal richtig geil Englisch sprechen und kannst es trotzdem machen. Aber gleichzeitig auch zu merken, so, nee, das ist nicht unser Lebensmodell, nicht mein Lebensmodell. ich würde mir wünschen, wenn du von Sehnsucht springst, auf jeden Fall, dass das Reisen immer mal wieder sein kann. Und gerade in den ersten 5 Jahren, 6 Jahren, bevor die Schule anfängt. Also, dass sowas möglich ist, dass man einfach sagt, hey, wir sind jetzt mal 6 Wochen, vielleicht auch mal 2 Monate, wenn das mit der Kohle passt und so, sind wir jetzt mal unterwegs und leben das mit dem Kind. Das kann ich mir vorstellen. Aber dieses Dauerhafte, da merke ich auch, dass mich das nicht interessiert, weil ich mich, glaube ich, auch dann auf Dauer langweilen würde tatsächlich beim einfach nur rumreisen, weil ich brauche eine Aufgabe, ich brauche eine Tätigkeit, ich brauche irgendwas, woran ich mich abarbeiten kann. Aber was ich total interessant finde an deiner Frage ist, was ich schon bei den beiden oder bei den dreien gesehen habe, was mich sehr anspricht, ist, und da würde ich jetzt gerne so einen ganz kühnen Versuch machen, unsere Nintendo Super Mario Folge nochmal kurz zu zitieren. Also damals meine Mutter, die mich sozusagen mit dir zusammen motiviert und auch und eigentlich losschickt mit dem Geld für den Taxifahrer, um den Erfinder von Super Mario kennenzulernen und uns aber auch lässt, also nicht mitfährt und uns sozusagen dann sozusagen dauernd kontrolliert, während wir dann irgendwie mit Miyamoto und so, nee, sondern eigentlich, genau, das versuche ich jetzt zu kombinieren, also Nintendo damals Wiesbaden und jetzt Rishikesh Indien, Eltern, die das hinkriegen, ihr Kind wahrzunehmen und eine mögliche Begeisterung zu sehen, ja, dass ein Kind sich begeistert, da habe ich mir extra aufgeschrieben, finde ich einen ganz zentralen Punkt. Also sowohl bei Super Mario damals, als auch jetzt hier bei den drei Spaniern, Spanierinnen. Und diese Begeisterung nicht zu hinterfragen auf eine Art, sondern sie eigentlich zu befördern. Sie, weißt du, so sie zu fördern, indem sie, und vielleicht manchmal heißt ja fördern einfach lassen, jemanden lassen. So wie sie das Kind einfach lassen, wenn die indischen Kinder auftauchen und auf einmal sind die eine Gang. Und die spielen sich aus und wenn das Kind keinen Bock mehr hat, kommt es zu den Eltern und sagt, ich habe Hunger und dann gehen sie was essen. Cool. Also das ist sowas, was ich total damals bei Super Mario an meiner Mutter total geschätzt habe, dass sie mich einfach gelassen hat. Und was ist daraus geworden, gell, aus diesem kleinen Impuls? Das finde ich bei anderen Eltern, bewundere ich das und wünsche mir das eigentlich als auch total, dass mir das irgendwie auch gelingt, uns das gelingt, meiner Freundin und mir, dass wir bei unserem Kind, weil ich glaube total an Begeisterung, Aaron, dass das ist einfach, das kann zu so vielem führen und das kann, eine ganze Karriere kann das nach sich ziehen. Oder auch nicht, muss es nicht. Aber ja. Es ist ein Antriebsstoff.
Total, total. Naja, ohne Begeisterung und Euphorie und dem nachgehen zu können, entsteht ja auch nichts Neues.
Genau.
Und entstehen auch keine Erfahrungen, auch wenn die Erfahrungen dann vielleicht im Nachhinein keine guten waren, aber dann eben eine Erfahrung sind, die einen fürs Leben weiterbringen. Also mir fallen da auch so zwei, drei Situationen ein. Also meine Eltern waren ja auch so eingestellt, auch wie deine, dass ich als Kind auf jeden Fall sehr, sehr viele Freiheiten hatte, was das alles anbetrifft. Auf der anderen Seite sozusagen die Kehrseite dann aber auch viel eben für mich alleine entscheiden musste. Also wenn ich dann halt nicht Eigeninitiativ war, dann ist halt auch nichts groß passiert. Also klammern wir jetzt mal die Reisen und so aus, aber so im, ich sag mal, im Alltag. Deswegen kann ich mich, glaube ich, ganz gut mit mir selbst beschäftigen und mich in so Sachen reinwühlen irgendwie. Das hat das irgendwie bedingt dann, dass ich mir so meine eigene Welt immer erschaffen habe sozusagen. Ähnlich wie jetzt mit dem Kultorprojekt. Das ist ja auch irgendwie so die Quintessenz aus diesem Ganzen. Das alles sozusagen sich selbst zu bauen, was man sich so vorstellt und was man halt in der Form nirgendwo anders findet. Oder eben selbst die Erfahrung zu machen von was man sich bisher nur vage vorstellen konnte, wie damals jetzt die Situation, den Erfinder von Super Mario zu treffen. So, was ja irgendwie so,
ja, genau,
so im luftleeren Raum schwebt als eigentlich verrückter Gedanke und dann entsteht plötzlich die Möglichkeit und dann werden einem eben keine Steine in den Weg gelegt, sondern ganz im Gegenteil, man wird noch unterstützt darin, dass das möglich wird. Ja, das ist auf jeden Fall schön, ja.
Und dass man einfach nie absehen kann, wohin Impulse führen. Und selbst, ja, wenn man zu schnell mit dem Bewerten anfängt, ja, und mit dem, also, ja, das ist jetzt ein guter Impuls, das ist ein schlechter Impuls, dann nimmst du schon ganz viel weg. Ich weiß nicht, das finde ich halt an Indien auch immer, merke ich immer wieder so krass, also jetzt, ob das jetzt diese drei Spanier, also diese zwei Eltern mit dem spanischen Kind sind, man trifft hier so vieles, weißt du, wo man mit dem eigenen Bewertungssystem, was man so aus Europa mitbringt, aus Deutschland mitbringt, gar nicht mehr hinterherkommt. Weil es ist so fremd zum Teil und so anders hier, dass du, das ist eigentlich kollabiert dein Bewertungssystem. Und dann kommst du manchmal entweder in so einen Modus, wo du eben gar nicht bewertest, sondern einfach nur wahrnimmst. Und dann bist du eigentlich wieder in so einem Modus von so einem Kind. Ja, also ich glaube, Kinder, bevor die Kinder anfangen, so wahnsinnig viel zu bewerten und schlecht und gut, sind die erstmal offen. Und wenn du dann halt, genau, wenn du dann halt so ein Super Mario-Ding, da kannst du ja auch direkt sagen, was für ein Schwachsinn, Leute. Also ich meine, ihr müsst doch jetzt nicht für so und so viel Euro, damals D-Mark, mit so einem Taxi nach Wiesbaden fahren. Ihr wisst nicht, ob das überhaupt funktioniert. Zweitens, was soll der Effekt davon sein? Trefft ihr irgend so ein, also ich meine, im besten Fall, trefft ihr dann so einen Japaner, der dann irgendwie, also der irgendwelche Figuren erfunden hat, wo man dann spielsüchtig wird oder so ein Quatsch. Also man kann das ja total auseinandernehmen. Ja, man kann es aber auch einfach nur bejahen und am Ende, ey, ich meine, wohin ist das, was haben wir ja berichtet, was für eine Reise das war, was uns das gebracht hat. Am Ende, was wohin mich das auch weiterhin noch gebracht hat mit später vielleicht Schülerzeitung etc. 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 etc.
Zulassen. Also jetzt aufs Kind bezogen. Zulassen und zuhören.
Zulassen, zuhören.
Ja. Ich finde, das ist doch ein guter Bogen und ein guter Abschluss für unsere heute mal etwas kürzere Folge. Oder brennt dir noch was auf der Seele?
Nee, ich merke auch einfach, also ich bin insgesamt einfach, ich glaube, ich bin durch diesen Dschungelmarsch da mit dem Tuk-Tuk und also bin ich irgendwie, ich bin Matsche im Kopf. Bin so ein bisschen auch fertig, deswegen finde ich es gut, dass du es sagst. Ich muss nur, glaube ich, zu meinem eigenen Seelenheil nochmal ansprechen, dass ich beim letzten Mal ja so voll fett angeteasert habe. Ich hätte da so eine möglicherweise spirituelle Erfahrung auf dem Berg gehabt in so einer Schwitzhütte. Aber dass ich das einfach, ich glaube, ich lasse es einfach jetzt, das waren Fake News. Also ich habe, weil ich jetzt, glaube ich, sehe ich mich gar nicht dazu in der Lage, das noch zu erzählen. Das ist jetzt, weil das, ich bin einfach. Vielleicht passt mal an einer anderen Gelegenheit, wir holen das wieder raus, aber jetzt gerade merke ich so, jetzt noch diese Schwitzhütten-Geschichte zu erzählen, da würde dann die Wassergeburt noch dranhängen und so, also das sind alles, es ist, glaube ich, zu viel.
Da werden wir einen anderen Aufhänger finden, bin ich mir ganz sicher.
Ja, ja.
Also ich habe ja auch jetzt vor der Sendung irgendwie ein Dampfbad Dampfbad genommen, inhaliert, das ist das richtige Wort, um mich für die Folge fit zu machen und merke, ich könnte jetzt ein weiteres gebrauchen. Bin ein bisschen angeschlagen, deswegen passt das für mich auch sehr gut, dass wir heute uns mal ein bisschen kürzer fassen. Aber wir haben ja wirklich, finde ich, mehrere schöne Bögen geschlagen. Ja, ich finde es schön, dass es euch jetzt wieder besser geht und dass ihr vielleicht jetzt noch ein paar weitere Abenteuer erlebt, von denen du dann das nächste Mal berichten kannst.
Also wir machen, um es jetzt vielleicht noch kurz zu sagen, wir sind jetzt noch einen Tag hier in Rishikesh und fliegen am Donnerstag nach Mumbai. Weil da eine gute Freundin, also eine indische Freundin, lebt in Mumbai und die haben wir jetzt lange nicht gesehen und das war jetzt lange die Überlegung, machen wir das noch, machen wir diesen Umweg nach Mumbai. Jetzt haben wir uns entschieden, wir wollen sie gerne treffen und sie möchte uns treffen und das heißt, wir kehren nochmal in diese gigantische Stadt. Also es wird nochmal ein komplett anderes Szenario sein.
Ja, das ist was. Also ich habe das letzte Mal erzählt, dass meine Indien-Erfahrung in damals Bombay gestartet ist, was ja heute Mumbai ist. Also die Erinnerung, die ich daran habe, das ist ungefähr das Bild, was du jetzt eigentlich von deinem jetzigen Aufenthaltsort erzählt hast. Also dieser Lärm, diese Hektik. Wir sind, glaube ich, sogar nachts angekommen, sind dann in einen Bus gestiegen, und um dann sozusagen raus aus der Stadt zu fahren. Und das alleine war eine Weltreise, aus dieser Stadt rauszukommen. Und die bildlich krasseste Erinnerung, die ist, dass wir mit dem Bus da langfahren und links und rechts sozusagen so, ja, wie Traversen, also oder wie Gräben an den Straßenrändern, wo überall Leute drin hockten und ihr Geschäft erledigten, ihr Großes. Und irgendwann musste ich mal ein kleines Geschäft erledigen und dann hat mein Vater einfach ein Fenster aufgemacht und mich da rausgehalten und ich habe aus dem fahrenden Bus rausgepinkelt. Das ist meine Mumbai-Erfahrung oder Erinnerung.
Oi. Oh Mann, ey, krass, was für ein Bild, ey. Oh.
Ich bin gespannt, was du berichtest. Ja, das nächste Mal werde ich dann auch nochmal, das bringt mich wieder zum Thema Windeln und diese ganze Thematik. Oh, hast du noch was?
Nee, geil, dass du es gerade sagst mit den Windeln, weil das ist ja auch noch so ein Ding, gell? Ich habe mir eine Liste gemacht, ich versuche ja irgendwie, also man muss ja irgendwie zumindest einigermaßen das behalten, was man in so einer Folge dann auch sagt. Und beim letzten Mal hast du uns den Auftrag gegeben, dass wir recherchieren sollen, ob wie die indische Bevölkerung eigentlich mit der Windeltechnologie umgeht oder nicht. Heute hatten wir das Ding, wir sind mit so einem kleinen Holzboot wieder mal über den Ganges gefahren und da war eine Familie, auch schönes Bild, er hatte den Kleinen, der war vielleicht, wie alt war der, ein junges Kind, paar Monate alt, gell? Hatte der so schön auf seinen, also hatte der so schön auf seinem Schoß liegen, ganz entspannt lag der einfach so auf seinem Knie irgendwie so ganz, also ganz entspannt, auf jeden Fall dieses Baby, da am Ratzen. Und sicher hatte der eine Windel an, aber ich, wir haben es beide nicht, also wir hatten dann irgendwie das Gefühl, so sprechen wir die jetzt einfach drauf an und fragen die jetzt, entschuldigen wir sie, also wie wickeln sie ihre Kinder? Und wir haben es nicht gemacht. Also das an der Stelle kann ich nur sagen, sorry, wir haben leider diesen Task nicht erfüllt.
Ja, wenn ich mir das jetzt gerade, also die Situation mir so vorstelle, da ist ja klar, das ist so ein persönliches Thema und da jetzt einfach wildfremde Leute anzusprechen, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Also da war mein Gedanke letzte Woche etwas einfach formuliert, frag doch mal die Leute, die müssen doch alle irgendwie wickeln, müssen ja wissen. Ja, vielleicht begegnet es euch, vielleicht nicht. Also ich glaube, dass in der normalen Bevölkerung die Pampers-Windeln oder industriellen Windeln jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Und da wird es Techniken geben, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber gut, das, irgendwann werden wir es rausfinden, wenn wir uns dann auch in Schwangerschaftskursen und so oder Vorbereitungskursen etwas intensiver damit beschäftigen.
Das übrigens, gell, wir haben sofort zugeschlagen, als du geschickt hast, dass ihr euch angemeldet habt jetzt für das und das Datum, gell, im Geburtsvorbereitungskurs. Katrin hat sofort geschaltet, wir haben uns da sofort angemeldet, aber krass, wir sind auf der Warteliste.
Wow, okay.
Ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, also Aaron, seitdem du das jetzt so konkretisiert hast, dass ihr jetzt einen Kurs habt, ja, hab ich Schnappatmen gekriegt. Also ich habe sofort angefangen so, ey, wir müssen was machen so und wir haben dann recherchiert, geguckt und gemerkt, boah, krass, diese Kurse, gell, die füllen sich ganz schön schnell.
Ja, die Leute kriegen Kinder.
Ja, ja, aber so, also ich meine, aber ja, die Leute kriegen Kinder, gell, und wir sind einfach nur einer von vielen. Ich meine, gell, ich meine, ihr habt euch dafür einen Wochenendkurs entschieden, da wollte ich nochmal kurz nachhaken. Also jetzt gibt es doch nochmal so ein kurzes Extension hier, aber okay. Ihr habt euch bewusst direkt für ein Wochenende entschieden, weil ich dachte, weil unsere Hebamme meinte zum Beispiel, klar, Wochenende kann man machen, ist praktisch, alles komplett in 2 Tagen. Andererseits, gell, wenn man das Ganze auf 6 Wochen dehnt oder 4 Wochen oder wie diese Kurse laufen, dann sind die Informationen sozusagen, gell, man hat ein bisschen mehr Zeit, das sacken zu lassen, vielleicht auch ein bisschen zu üben zwischenzeitlich. Das alles in 2 Tagen zu machen, ist so wie so ein, also ich habe echt gedacht so, ey, also ja, ich weiß nicht, wir kriegen es wahrscheinlich auch nicht anders hin, aber war das für euch sofort klar, dass ihr das in 2 Tagen abhaken wollt?
Also ich habe jetzt die Option, das über Wochen zu ziehen, gar nicht gehabt, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wo wir das machen könnten.
Einmal die Woche einfach, weißt du, einen Abend.
Aber das gibt ja so verschiedene Kurse, also die verschiedene Themen behandeln und dann muss man sich das ja auch alles sozusagen so zusammenwürfeln. Das ist uns, also es passt nicht zu unserer aktuellen Lebensphase. Also da ist es besser, uns wirklich so ein Wochenende freizuschaufeln und zu sagen, okay, da machen wir das jetzt komprimiert. Weil ich glaube, das Entscheidende, also wenn es jetzt um Wickeln und so weiter geht, das werden wir dann in der Nachsorge mit der Hebamme rausfinden. Uns wurde auch gesagt, so okay, die ersten 3 Tage, 4 Tage, es ist alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann hast du das ja schon zigmal gemacht. Du musst ja irgendwie 10 Mal am Tag wickeln und mit dem Kind handhaben. Das ergibt sich ja alles. Das ist ja alles, also da müssen wir ja jetzt kein Studium für machen. So.
Nee, schon klar. Und das mit dem Wickeln meine ich jetzt auch nicht. Aber ich dachte, also ich habe das so verstanden, dass man halt, nee, das war halt schon ziemlich klar. Die Hebamme meinte, man kann den klassischen Geburtsvorbereitungskurs, den kann man für Berufstätige etc. gibt es das in einem Crashkurs, das sind 2 Tage am Wochenende. Und es gibt den, der sich mehr Zeit nimmt über einen längeren Zeitraum, einmal die Woche abends, 1,5 Stunden, wie auch immer. Dann ist das, man kommt auf die gleiche Zeit ungefähr, also vielleicht ein bisschen mehr. Das ist nichts anderes, du musst dir auch keine Module da aussuchen, das läuft auch ganz klar so ab, nur es ist eine andere Art von, es ist ein bisschen gestreckter, du kannst das mehr so tröpfeln, sacken lassen. Weißt du, wenn du da, keine Ahnung, eine Massage lernst, eine Partnermassage, die deiner Freundin hilft, dass du das, weißt du, nicht alles so pam in 2 Tagen runtergeballert und ich dachte eigentlich erst so, boah, das wäre eigentlich voll gut, das mit mehr Zeit zu machen, aber...
Ich sehe das anders. Ich würde es lieber, weil, klar, ich verstehe die Vorteile daran, aber diese, also zu zweit dann auch diese Regelmäßigkeit hinbekommen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und dann gibt es ja noch einen Kurs, den nur die Frau macht. Alleine, also wo explizit der Mann nicht dabei ist.
Habt ihr vor, noch andere Sachen zu buchen? Möchte ich mal ganz kurz an der Stelle rausfinden.
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also,
nicht, dass ihr da am Ende um die Ecke kommt mit, ihr habt da noch den Hypnobirthing und ihr habt noch den Meditations- und Massagekurs noch belegt und wir stehen dann da, ja, so einfach auf weiter Flur, Aaron.
Jetzt sind
Aaron.
Wir schon wieder in der Competition, Jonas.
Hier mit Seepferdchen-Abzeichen und noch dem Freischwimmer.
Nee, wir wollten eigentlich noch einen Nähkurs machen, damit wir die Sachen jetzt auch wirklich alle selbst machen können, die Kinderklamotten, weil das wächst ja so schnell. Aber ansonsten ist jetzt aktuell noch nichts geplant. Aber ich werde dich auf dem Laufenden halten, Jonas. Und ich werde dann direkt, also ich werde uns dann direkt einfach alle anmelden, wenn wir uns irgendwas pro forma.
Wir dachten schon fast, ob du nicht mal deine Kontakte spielen lassen kannst, weil wir von Indien jetzt in Deutschland anrufen, ist immer irgendwie kacke. Also mit WhatsApp geht es, gell? Aber sonst muss man irgendwie bei Skype dann noch Guthaben kaufen, um dann eine deutsche Festnetznummer anzurufen.
Kann man die ein paar Plätze nach oben schieben. Ja, werden wir besprechen, und ich muss auch einfach mal fragen, ob das irgendwie, also ob Maren dann noch irgendwas im Sinn hat, das wir noch zusätzlich machen, dann werde ich das nächste Mal berichten oder dir sofort eine WhatsApp schicken.
Weil nämlich interessanterweise, ich habe geguckt, also jetzt gerade bei dem Geburtshaus, was da, das sind ja, da werden ja sehr viele, sehr interessante Kurse angeboten.
Ja, ja, die haben da ganze Räumlichkeiten nur für Kurse.
Also so, und dann auch nochmal einen ganzen Kurs, nur Atemübungen, Entspannungsübungen, Meditationsübungen für sie. Wo er, das sind 3-Tage-Kurs, gell? Sie 2 Tage, und am 3. Tag kommt er dazu.
Ja, du darfst halt nicht, also das kostet ja alles Geld.
Ich weiß, das kostet Geld, das ist auch der Schmerzfaktor dann bisweilen, weil die Krankenkasse, glaube ich, auch nur einen Kurs anteilig mitbezahlt. Also für ihn, glaube ich, auch nur anteilig. Genau, da wollten wir auch mit der Krankenkasse nochmal sprechen. Und die anderen Kurse muss man selber zahlen. Ich dachte nur halt, je nachdem, was da angeboten ist, wie man so drauf ist, was wichtig ist, ist es halt dann auch, trotzdem denke ich mir dann so, ey, dann lass das Geld dafür in die Hand nehmen, wenn das nochmal irgendwie, weißt du?
Klingt alles sehr interessant. Die Frage ist halt, was für einen wirklichen Nutzen hat das, sich sozusagen dann noch intensiver damit zu beschäftigen?
Babylaute verstehen. Gibt's auch einen Kurs. Nur explizit auf die Babysprache, wo Aaron, wo du lernst, was das heißt. Oder wann ein Baby mit dem Gesichtsausdruck dir zu verstehen geben will, dass es aufs Klo will oder dass es jetzt Stress hat.
Das hatten wir das letzte Mal, dass man das ja durch Beobachten ja nur auch selbst rausfinden kann. Mit dem Abhalten nennt sich das ja. Also wenn du dann siehst, aha, es muss, dass du es dann halt über einen Topf oder über eine Wanne hältst. Klar, aber das sind ja alles Sachen, ich glaube, also da weiß ich nicht, ob ich dafür einen Kurs haben möchte oder es einfach erleben und selbst entdecken möchte. Und vielleicht spricht ja, also ich meine, euer Kind wird ja dann auch ein bisschen Indisch sprechen mit den Lauten. Also das ist ja vielleicht auch was Individuelles, oder? Also ich schätze mal, dass diese, um das nochmal kurz abzuschließen, diese 2 Tage, die Maren dann alleine macht oder 2 Einheiten, dass die jetzt automatisch sozusagen mitgebucht sind mit diesem
Freundschaftskurs. Ja. Und wir stehen da halt auf der Warteliste bei euch noch. Wir hoffen doch auf ein indisches Wunder. Ansonsten, nein, wir gucken natürlich auch weiter. Aber es gibt möglicherweise auch noch am gleichen Datum woanders den gleichen Kurs, also ähnlichen Kurs. So, ja, mal gucken.
Aber es wäre schon irgendwie cool, wenn wir das gemeinsam machen könnten.
Auf jeden Fall.
Achso, Jonas, gibt es noch eine Folge aus Indien oder werden wir das dann nicht hinbekommen? Wie lange seid ihr jetzt in Mumbai?
Also wenn wir das machen wollen, Aaron, auf jeden Fall, dann können wir das auch noch machen. Ich weiß noch nicht genau, wir wissen noch nicht genau, wo wir dann genau sind, aber wir sind auf jeden Fall noch in diesem Land.
Also wenn das technisch für dich möglich ist, sehr gerne, und dann halt auch einfach dann nochmal mit anderen Eindrücken, neuen Eindrücken dann von dieser Stadt, das fänd ich spannend. Würde ich gerne machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann mich erinnern, übrigens, Indienreise 1989. Wir haben Briefe verschickt und die kamen erst Wochen, nachdem wir schon wieder wir waren 3 Monate in Indien, nachdem wir schon wieder in Deutschland waren, kamen die erst an. Also wir waren schneller als die Post. Und heute haben wir WhatsApp und Zoom und können uns unterhalten. Das ist auch einfach schön.
Ja, unsere Kinder würden auch sagen, ja, genau, ist einfach schön. Weiter bitte.
So. Ich hoffe, unsere Kinder werden wieder Briefe schreiben.
Ja, auf die Briefe. Ja gut, dann bleibt jetzt noch zu sagen, danke Aaron. Danke Aaron.
Danke Jonas.
Und danke nach da draußen fürs Zuhören hier in unserem Podcast Papas im Anflug. Ein Podcast über Freundschaft,
Schwangerschaft und Vaterschaft.